Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Wiesler, guten Tag. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die ist ein Reformfall, ein riesiger Tanker, 17 Museen mit Millionen Objekten, dazu Staatsbibliothek, Geheimes Staatsarchiv, etliche wissenschaftliche Forschungsinstitute und Depots. Das alles verwaltet in verkrusteten Strukturen, an deren Flexibilisierung schon seit Jahren gearbeitet wird. Heute hat die Stiftung einen Zwischenbericht vorgelegt. Wir hören gleich, was bis jetzt passiert ist. Außerdem berichten wir über Die Weisheit des Glücks, ein Film über den Dalai Lama. Zuerst aber zu Zusammenhängen, bei denen es offenbar an Weisheit mangelt und auch deshalb an Glück. Es geht um Unrecht, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, um Polizeiwillkür und staatlich verübten Mord. Solche Verbrechen sind oft nicht leicht nachzuweisen. Sie passieren im Verborgenen, zum Beispiel hinter Mauern von Gefängnissen, und die Abläufe sind oft komplex und schwer nachzuvollziehen. Auf die Spur kann man den Ereignissen kommen, wenn man die Räume analysiert, in denen sie geschehen, und versucht, mit dreidimensionalen Modellen zu rekonstruieren, was genau da passiert ist. Wie Architektinnen und Architekten solche forensischen Untersuchungen durchführen, das zeigt eine Ausstellung im Architekturmuseum der Technischen Universität München. Die sind offenbar Fachleute, wenn es um die Aufklärung von solchen Verbrechen mit bildbasierten Ermittlungsverfahren geht. Visual Investigations heißt die Ausstellung. Ich habe mit der Kuratorin Lisa Luxch gesprochen und sie gefragt, warum denn gerade Architekten bei der Aufklärung von solchen Verbrechen hilfreich sein können.
Ja, dieser Frage sind wir mit der Ausstellung nachgegangen und ich glaube, es gibt ganz vielfältige Antworten auf diese Frage. Zum einen ist es eben das Verständnis für Raum, für Umgebung, für Zusammenhänge im Raum, die wir als Architektinnen sowohl in der Ausbildung als auch später in der Praxis eben mitbekommen. Und zum anderen ist es vielleicht auch die Fähigkeit, verschiedene Expertisen zusammenzubringen und über ihre eigenen Grenzen der Profession hinaus zusammenarbeiten zu lassen und zu koordinieren. Ja, ganz fein runtergebrochen, funktioniert das auf der Baustelle so, funktioniert das im Planungsbüro so, aber so funktioniert es eben auch bei Visual Investigations, wo Architektinnen oft die Rolle derer einnehmen, Journalistinnen, Menschenrechtsanwältinnen, Datenspezialistinnen oder Datenanalystinnen, FilmemacherInnen zusammenzubringen und unter diesem einen großen Ziel Menschenrechtsverletzungen aufzudecken.
Machen wir es mal konkret an einem Beispiel. Es geht in der Regel um die Auswertung von Material, oft Bildmaterial. Und zum Beispiel kann man Luftaufnahmen aus China benutzen, um herauszufinden, wie viele Uiguren möglicherweise inhaftiert worden sind, richtig?
So ist es. Sie sprechen da ein Projekt an, an dem sich eigentlich die ganze Ausstellung aufgehängt hat. Wir waren mit dem Lehrstuhl im Sommer 2023 auf der Architekturbiennale und haben dieses fantastische Projekt von Alison Killing, Megha Rajagopulan und Christo Buschek uns angesehen, die für BuzzFeed News von 2018 bis 2020 eben genau dieser Frage nach Internierungslagern in China nachgegangen sind. Und diese Recherche und diese Rechercheergebnisse haben sie dann für die Biennale 2023 aufgearbeitet in einer Filminstallation, die eben genau zeigt, wie eine Architektin, eine Journalistin und ein Datenanalyst vorgegangen sind, um dieses Netzwerk an Internierungslagern zu erforschen. Und ein Teil dessen sind eben Satellitenbilder, die sich die Architektin angeschaut hat. Satellitenbilder zeigen quasi diese Strukturen der Camps von oben. Aber aus diesen Satellitenbildern kann dann eben noch viel mehr rausgelesen werden. Zum einen ist es der Schattenwurf, der auf solchen Aufnahmen zu sehen ist, kombiniert mit der Uhrzeit, die in solchen Satellitenbildern natürlich als Metadaten hinterlegt sind, und die Jahreszeit, also der Zeitpunkt der Aufnahme, können quasi Aufschluss darüber geben, wie hoch dieses Gebäude tatsächlich ist, wie viele Stockwerke es hat. Und dann kann, und so hat Alison Killing, ist Alison Killing auch vorgegangen, kann man das vergleichen mit chinesischen Bauvorschriften für Gefängnisse. Und dann kann man eben, das hört sich jetzt so einfach an, aber durch einen langen Prozess herausfinden oder Annahmen darüber treffen, wie viele Plätze für oder wie viele Gefangene in solchen Strukturen festgehalten werden können. Und Dadurch, dass dieses Team eben eine ganze Reihe von diesen Strukturen identifiziert haben, konnten sie Annahmen über dieses Netzwerk der Internierungslager treffen und am Ende eben diese Zahl von 1 Million, also der Kapazität von 1 Million Menschen dort unterzubringen, eben benennen.
Aber es geht offenbar nicht nur um Architektur in Ihrer Ausstellung, auch wenn Architektinnen und Architekten da immer beteiligt sind. Es geht auch um zum Beispiel Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten. Wie können denn Architekten da helfen?
Genau, das ist ganz wichtig, dass Visual Investigations im Endeffekt als Feld nur funktioniert, weil es in der Kooperation funktioniert. Es sind also Architektinnen beteiligt, aber auf keinen Fall alleine. Der Fall, den Sie jetzt ansprechen, ist ein Fall, den C2 Research uns quasi in die Ausstellung mitgebracht hat, in der Zusammenarbeit mit der National Lawyers Guild in New York und Human Rights Watch. Und da wurde analysiert ein Vorfall, der während der Black Lives Matter Proteste in New York, die auf den Tod von George Floyd folgten, und wo untersucht wurde, ob es unangemessen hohen Einsatz von Gewalt durch das NYPD bei der Niederschlagung dieser Proteste gab. Und man hat dann eben verschiedene Videos, also das Team wurde mit über 6000 Videos dieser Videoaufnahmen dieser Proteste und auch der Polizeigewalt konfrontiert und gefüttert, sage ich mal. Sie haben sich dieses Videomaterial angeschaut, haben es analysiert und haben es auch verortet im Raum, haben 3D-Modelle von den Straßenzügen gebaut, von ganzen Teilen der Stadt, und haben dann diese Videos da drin verortet, um im Endeffekt ein großes Bild dessen schaffen zu können. Es sind eben nicht Einzelfälle gewesen, sondern es war eine Taktik. Es ist ein Muster der Polizeiarbeit gewesen, mit den Protesten auf eine gewisse Weise umzugehen. Genau, vielleicht so viel.
Das sind komplexe Ermittlungen. Sie haben das jetzt gerade auch ansatzweise geschildert, wie lange man da vorgehen muss, wie viele Daten man miteinander vergleichen und in Kombination bringen muss, um zu verstehen, was eigentlich passiert an dem Ort, den man ja nur aus der großen Distanz eigentlich sehen kann, und das Geschehen, wo man nicht mittendrin ist. Wie stellen Sie das aus? Wie zeigen Sie das in einer Ausstellung?
Ja, das war die große Krux, oder? Und das ist uns, glaube ich, gelungen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir haben ja 4 Recherchekollektive eingeladen, für diese Ausstellung mit uns zu kooperieren. Und wir haben am Ende 7 Fallbeispiele, die wir den Besucherinnen der Ausstellung zeigen. Und in jeder dieser Fallstudien funktioniert es eigentlich auf eine andere Art und Weise. Und ein Beispiel dafür ist der Fall des ermordeten Journalisten Abelardo Liz in Kolumbien bei einer Landrechtsdemonstration. Und das Recherchenetzwerk von Bellingcat hat gemeinsam mit dem lokalen News-Outlet Cero Setenta sich diesen Tod angeschaut und bezweifelt eigentlich, dass die Aussagen der Regierung und der Armee, für diesen Tod nicht verantwortlich zu sein, dass die tatsächlich stimmen können. Und in der Ausstellung haben wir einen immersiven Audioraum gebaut, eine immersive Audioinstallation, wo gezeigt wird, wie dieses Recherchekollektiv vorgegangen ist. Sie haben im Endeffekt den Schusswechsel, der zum Tod des Journalisten geführt hat, analysiert, und Besucherinnen können jetzt in diesem Audioraum, in diesem Dolby Surround Audioraum nachvollziehen, von wo die Schüsse kamen und wie das Team damit umgegangen ist, diese Verortung, also aus dieser Verortung Schlussfolgerungen zu ziehen.
Lisa Luksch, Kuratorin der Ausstellung Visual Investigations des Architekturmuseums der TU München in der Pinakothek der Moderne. Die zeigt bildanalytische Verfahren zur Rekonstruktion von Verbrechen. Richard Gere, den kennt man als Offizier und Gentleman sozusagen und in einigen weiteren Rollen als Handsome Guy. Er ist aber auch seit mehr als 30 Jahren Buddhist und engagiert sich für die Freiheit von Tibet. Zum Beispiel hat er in New York ein Tibet-Haus eingerichtet. Beim Filmfest in Zürich hatte jetzt ein von ihm produzierter Dokumentarfilm über den Dalai Lama Premiere. Und auch dem Film, ist die Begeisterung des Teams für die Sache anzumerken. Kritik am höchsten spirituellen Lehrer des Buddhismus gibt es nicht. Stattdessen eine wohl auch wirklich eindrucksvolle Begegnung mit ihm auf der Leinwand auf Augenhöhe. Katrin Hondel war in Zürich bei der Premiere dabei.
Gestützt auf helfende Hände nimmt der Dalai Lama Platz.
This camera.
Yes. Und blickt direkt in die Kamera.
Okay.
In Nahaufnahme ist das ikonische Gesicht zu sehen. Wie in einer Privataudienz spricht das fast 90 Jahre alte Oberhaupt der tibetischen Buddhistinnen und Buddhisten zum Kinopublikum.
Not talking about God, not talking about next life. This very life, how to build peaceful mind.
Er spreche nicht über Gott oder über ein nächstes Leben, sagt der Dalai Lama, sondern über dieses echte Leben und wie wir einen friedlichen Geist entwickeln.
In order to achieve calm mind, detach.
Für innere Ruhe gelte es loszulassen und sich aufs Atmen zu konzentrieren.
Just concentrate on breathing.
Der Film selbst Atme, meint Hollywood-Star Richard Gere, der die Dalai Lama-Doku als Produzent begleitet hat.
And as you see in the film, literally it's breathing. His Holiness teaches how to breathe.
Der Buddhist Richard Gere nennt den Dalai Lama seine Heiligkeit. Anfang der 80er Jahre habe er ihn kennengelernt, erzählt er, im indischen Dharamsala, wo der Dalai Lama seit seiner Flucht vor der chinesischen Invasion 1959 lebt.
I had some romantic idea that His Holiness was going to have a magic wand and go, and I would be enlightened.
Er habe die romantische Vorstellung gehabt, dass seine Heiligkeit ihn mit einer Art Zauberstab erleuchten würde, erzählt Richard Gere bei einer Tasse Tee im Zürcher Dolder Grand Hotel. Doch stattdessen habe er einfach nur sehr ruhig und warm mit ihm gesprochen. Ganz normal, das habe ihn beeindruckt. Ebenso die kraftvolle Motivation des Dalai Lama, Menschen zu helfen.
He just very calmly and very warmly spoke with me, simple and normal. And I was struck by that, how utterly normal he is in his interactions with the world, but also how powerful his motivation is of wanting to help.
Der Film Weisheit des Glücks erzählt die Lebensgeschichte und Lebensweisheiten des Dalai Lama ausschließlich in seinen eigenen Worten, bebildert mit Aufnahmen von Schönheit und Schrecken der Welt und viel Archivmaterial. Wir sehen ihn mit seiner Mutter, die ihm den Schlüssel zum glücklichen Leben vermittelt habe. Mitgefühl. Schwarz-Weiß-Bilder zeigen die brutalen Einsätze des chinesischen Militärs in Tibet und wir hören den Dalai Lama sagen, dass er nie negative Gefühle oder Hass gegenüber Chinas Hardlinern empfunden habe.
I never felt some kind of negative feelings, anger, hated those Chinese Hardliners.
Beharrlich plädiert der Dalai Lama für Gewaltlosigkeit und Mitgefühl, mahnt eindringlich, dass die Probleme der Menschheit nur gemeinsam lösbar sind, allen voran die Klimakrise.
Serious problem. So now, our common responsibility, work together.
Weisheit des Glücks ist ein Film, der die Welt verbessern will, womöglich sogar retten. Buddhist Richard Gere jedenfalls ist überzeugt, es ist möglich.
The possibility of liberation, the possibility of the awakening mind.
Die Möglichkeit der Befreiung des erwachenden Geistes existiert für uns alle, sagt Richard Gere. Alles hänge davon ab, hart zu arbeiten, um das zu erreichen. Der Dalai Lama stehe noch immer jeden Morgen um 3 Uhr auf, um zu meditieren. Und wir sehen das Ergebnis. Wenn wir das tun, werden wir auch Ergebnisse sehen.
If we do the work, we'll see the results.
Weisheit des Glücks, Entspannendes auf tiefen Streichern in einer Dokumentation über den Dalai Lama, produziert von Richard Gere. Ein bisschen von dieser entspannten Zuversicht wünscht man auch der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Seit Jahren wird da an Reformen gearbeitet. Die Kritik, die Entscheidungswege sind einfach zu lang, die Gebäude marode, es gibt zu wenig Personal und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es gibt, die sind frustriert und überlastet. Eine Packung Bleistifte, das ist das Beispiel, das da oft genannt wird, eine Packung Bleistifte zu bestellen, das soll angeblich bürokratisch quasi nicht zu bewältigen sein. Im nächsten Bundeshaushalt sind noch 17 Millionen Euro für die Fortführung der Reform eingestellt, aber heute hat die Stiftung schon mal einen Zwischenbericht vorgelegt. Ein Riesenprojekt. Es sind eben 17 Museen vom, so hat das der Spiegel genannt, Pergamonster, dessen Sanierungskosten nun auf weit über 1 Milliarde Euro gestiegen sind, bis zum kleinen Münzkabinett, viele andere Institutionen und Abermillionen von Objekten und Archivalien. Nikolaus Bernau hat sich den Zwischenbericht angehört und ich habe ihn gefragt, was denn jetzt anders wird.
Ja, vor allem ist dieser Zwischenstand daraufhin orientiert, dass man sagt, wir wollen jetzt wirklich einen Globalhaushalt haben. Also wir wollen nicht mehr abhängig werden von den Einzelzuweisungen, wir wollen auch raus aus dem öffentlichen Haushaltsrecht, sondern wir wollen einen Globalhaushalt erhalten. Und davon erhoffen sich vor allem mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stiftung, die offensichtlich in den letzten Jahren schon überhaupt nicht gehört wurden, die erhoffen sich davon eine ganz radikale Wende der Betriebskultur, des Inneren, also der Stiftung, wie mir Nadja Rahimipur, die ist Leiterin des Instituts für Museumsforschung und im Interimsvorstand der Stiftung nochmal erklärt hat.
Autonomie der Museen und Institute, das ist für mich das Schlagwort schlechthin. Also es ist wirklich so, dadurch, dass wir jetzt eine Budgetierung haben, dass wir direkt am Präsidium angesiedelt sind, haben wir wahnsinnig viel mehr Beinfreiheit als vorher.
Und um eben diese Ziele zu erreichen, also diese mehr Autonomie für jede einzelne Abteilung, haben sie erstmal im Frühjahr bereits ihre eigene Generaldirektion abgeschafft. Das heißt, eine der vielen Zwischeninstitutionen, bei denen man gesagt hat, ja, das ist ein Teil dieser Selbstblockade der Stiftung. Und sie haben sich jetzt eben, das haben wir auch schon mal berichtet, in 5 großen neuen Clustern und neu organisiert, in der alle Abteilungen sagen mussten, wir gehören entweder zur Museumsinsel oder zur Nationalgalerie oder zu den Museen in Dahlem, zum Hamburger Bahnhof. Und die sind eben direkt an die Stiftungsspitze angegliedert, so wie es bis jetzt ja schon für die wissenschaftlichen Institute und für die Staatsbibliothek der Fall war. Das heißt, man erhofft sich überall, dass man viel mehr Dynamik reinkriegt, dadurch, dass die Entscheidungswege massiv verkürzt werden.
Ändert sich denn da jetzt tatsächlich was? Also es klingt nach einer Strukturänderung, aber wirkt die sich aus in der Praxis?
Das wird sich natürlich letztlich erst zeigen, wenn die Strukturänderung da ist. Aber das, was so richtig deutlich wurde heute, ist, wie katastrophal die Lage ist. Vor allem die interne Lage innerhalb der Stiftung. Also man hat immer wieder betont, ja, wir wollen jetzt mehr auf die Mitarbeiterin hören und deren Erfahrungen einarbeiten und doch gucken, was wissen die denn und deren Kompetenzen stärken und alles Mögliche. Das heißt, Kurzform, das wurde alles in den letzten Jahren eben überhaupt nicht gemacht. Und das ist sicherlich eines der zentralen Probleme der Stiftung. Die hat sich quasi selber eingefroren. Das ist die eine Angelegenheit. Aber jetzt stellt sich natürlich ganz klar auch die Machtfrage innerhalb der Stiftung. Also können diese 5 neuen Museumscluster denn wirklich mehr erreichen, vor allem was die Finanzfragen angeht, als früher die eine zentrale Generaldirektion? Und Nadja Rahimipur ist da ganz zuversichtlich.
Wir sind ja als Verbund nach wie vor da. Wir reden auch ganz viel miteinander. Also die Direktionen der Institute und Museen, die sind ganz eng beieinander und haben viele Gespräche, tauschen sich aus untereinander und so weiter und so fort. Und wir haben auch sicherlich Haltungen zu bestimmten Dingen. Und ich glaube, da sind wir sehr klar und können das auch gut kommunizieren. Ob man da jetzt eine einzelne Person braucht oder ob man sich dann vielleicht wirklich auch mal die Umstände macht, mit mehreren zu reden. Viele Stimmen sind ja auch oft viele Einblicke. Ich glaube, das ist eher ein Mehrwert, als dass es ein Problem ist.
Also das Geld soll neu verteilt werden. Kriegen denn Museen und Bibliotheken mit vielen Nutzern dann auch viel Geld? Oder welche Kriterien liegen da eigentlich zugrunde?
Das fand ich ganz spannend. Also sie haben da ein Modell entwickelt, wie man das Geld verteilt, ohne jetzt zu sagen, also viele Nutzerzahlen sind relevant. Weil das ist klar, also das Münzkabinett beispielsweise hat extrem viel weniger Nutzer als, sagen wir mal, die Nationalgalerie. Da kommen irgendwie einige 100 Leute pro Jahr hin und bei der Nationalgalerie sind es eben Hunderttausende von Leuten. Aber man hat eben viel zu wenig Personal insgesamt. Und deswegen haben sie sich überlegt, wir setzen so eine Art Querschnittsumme an, nämlich von den Quadratmetern, die bewirtschaftet werden müssen, von den Quadratmetern in einer Relation zu den Nutzerzahlen, also wie groß ist das Museum, in das die Leute dann reinkommen, das steigert ja auch die Betriebskosten, also für Reinigung, für alles Mögliche. Und dann eben auch zu sehen, wie viel erwirtschaften eigentlich die einzelnen Abteilungen, weil es gibt ganz kleine Museen, die haben eine ganz tolle Selbstbewirtschaftung, dadurch, dass sie ganz viele Forschungsprojekte einwerben. Das ist natürlich ein bisschen unfair, wenn die dann diskriminiert würden, damit die großen Museen mehr Geld kriegen. Es ist so eine Mischkalkulation und das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich habe noch mal ein bisschen rumgefragt so innerhalb der Stiftung und da gibt es doch relativ große Zustimmung dazu, dass man auch so mal neu kalkuliert die Gelder.
Ganz bürokratiefrei klingen solche Schlüssel allerdings auch nicht. Wenn ich es richtig sehe, läuft das Projekt ja schon eine ganze Zeit und es wird auch noch laufen. Also es ist nur ein Zwischenstand, der heute ja auch verhältnismäßig überraschend verkündet wurde. Warum gab es denn diesen Zwischenstand überhaupt?
Naja, letztlich aus dem ganz einfachen Grund, weil erstens Stiftungspräsident Hermann Partzinger, der möchte gerne diese Stiftungsreform, nachdem er jetzt fast 15 Jahre Präsident gewesen ist und im nächsten Jahr ja aufhören wird, der möchte diese Reform als sein Erbe hinterlassen. Ansonsten hat er ja eine ziemlich lange Liste von sehr problematischem Erbe, also viele Neubauten, die nicht geklappt haben, die wahnsinnig teuer geworden sind. Der Umbau vom Pergamonmuseum, der jetzt bei 1,3 Milliarden Euro gelandet ist, irrwitzige Zeitverzüge, eben auch die interne Kommunikationsstruktur innerhalb der Museen. Da ist hier einfach mal eine Menge schiefgelaufen, ganz offensichtlich. Und er will jetzt diese Reform als sein Erbe in die Zukunft bringen. Das ist das eine. Und das zweite, was viel, viel wichtiger ist letztlich, die Haushaltsberatungen des Bundestages beginnen jetzt im nächsten Monat. Und angesichts der Instabilität der aktuellen Regierung ist es aus der Sicht der Stiftung absolut notwendig, ihre Reform in den jetzigen Haushalt reinzubringen, sodass das Gesetz im nächsten Sommer verändert werden kann, sodass sie dann neu arbeiten können.
Nikolaus Bernau über den Zwischenbericht der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zum Reformprozess, der aber offenbar noch ein bisschen Zeit brauchen wird. In den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker geht es zunächst um NS-Raubkunst.
Ja, Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände wollen die Restitutionspraxis in Deutschland stärken. So soll im Laufe des Jahres 2025 ein neues Schiedsgericht die Arbeit aufnehmen, das künftig auch einseitig von den Opfern und Nachfahren der Opfer anrufbar ist. Bundes- und Landesregierungen sowie die Kommunen müssen dafür in den kommenden Monaten die rechtlichen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen schaffen. Der Cellist Matthias Moosdorf ist neuer außenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag und er hat seit kurzem auch einen bezahlten Nebenjob an der Moskauer Gnesin Musikhochschule. Moosdorf wird dort Ensembles in Kammermusik unterrichten. Er wolle, sagte er, mit der Übernahme der Honorarprofessur ein Zeichen der Verständigung senden und den jungen Leuten in Russland das Gefühl geben, in Europa nicht abgehängt zu sein. Allerdings steht die Musikhochschule dem Kreml nah und vertritt dessen Kriegspropaganda. Vermutlich wird sich also vor allem der Kreml über diese Zeichen der Verständigung durch den AfD-Politiker freuen. Die Illustratorin und Schriftstellerin Anita Albus ist tot. Bekannt wurde sie für ihre detailgetreuten gemalten Pflanzen und Tiere, die immer ein bisschen altmodisch aussahen. Sicher auch, weil sie sich an den Maltechniken aus dem 16. und 17. Jahrhundert geschult hatte und wie die damaligen Künstler die Farben für ihre Illustrationen selbst herstellte. Kunst war für sie immer zugleich Wissenschaft. Sie selbst sagte dazu:
Wenn es mir wichtig erscheint, dass man so versuchen sollte zu malen, dass man eine Haut darstellen könnte, dass sie aussieht, als ob sie atme, dann, weil mir scheint, dass wir in einer Zeit leben, in der die Naturbeherrschung so weit fortgeschritten ist, dass wir viele Dinge zum Verschwinden verurteilt haben und dass es durchaus sinnvoll wäre, sie noch einmal so zu schildern und zu zeigen, dass sie denen, die nach uns kommen, vor Augen stehen.
Anita Albus illustrierte etwa Christoph Ransmeyers Roman »Die letzte Welt«. Sie verfasste preisgekrönte Essaybände wie »Die Kunst der Künste«. Auch ihr 2005 entstandenes Sachbuch »Von seltenen Vögeln« über ausgestorbene und gefährdete Vogelarten fand viel Beachtung. Jetzt ist Anita Albus mit 81 Jahren gestorben. Auch der Bühnenbildner der Deutschen Oper Berlin, Gottfried Pilz, ist tot. Er arbeitete etwa mit Regisseuren wie John Yoo und Götz Friedrich und prägte entscheidend die Ästhetik des Berliner Opernhauses in den 1980er und 90er Jahren. Jetzt ist Gottfried Pilz mit 80 Jahren gestorben. Das Auswärtige Amt will sich künftig dafür einsetzen, den Handel mit Menschenschädeln aus der Kolonialzeit zu verbieten. Immer wieder wird ja über den Umgang mit den sogenannten Schrumpfköpfen diskutiert. Zuletzt musste etwa das britische Auktionshaus The Swan eine Versteigerung der menschlichen Überreste stoppen, nachdem Vertreter der indigenen Bevölkerung und der Museen dagegen protestiert hatten. Bislang ist auch in Deutschland der Verkauf von Menschenschädeln nicht verboten. Das soll sich nun ändern. Im Auswärtigen Amt setzt Bundesministerin Katja Koll sich nun für einen ethisch angemessenen Umgang mit den menschlichen Relikten ein. Und morgen wird der Literaturnobelpreis vergeben und wie immer wird vorab über den Preisträger, die Preisträgerin spekuliert. Aktuell genannt werden etwa die Kanadierin Anne Carson, die Russin Ludmila Ulitskaya und der Japaner Haruki Murakami. Die schwedische Literaturkritikerin Ulrika Milles, die in den vergangenen Jahren schon dreimal auf den richtigen Kandidaten getippt hatte, sagt in diesem Jahr voraus, dass der Preis nach Asien gehen könnte. Das könnte dann etwa die chinesische Dissidentin Zhang Xue sein. Andere bringen Salman Rushdie nach vorn. Auch der Amerikaner Thomas Pynchon wird genannt und aus Deutschland Jenny Erpenbeck. Morgen um 13 Uhr wissen wir dann mehr.
Und in Kultur heute Morgen hören Sie natürlich, wer den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Nicole Strecker war das mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Die Rede Viktor Orbáns im Europaparlament, die humanitäre Not im Libanon und die Wirtschaftslage in Deutschland, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.